Es ist 6 Monate her, da war die Zierer-Jahreskonferenz 2025 und da hatte X knapp unter 5000 Punkten unter diesem legendären alten Rekord aus dem Jahr 2007. Und ich darf da immer so einen Lauf veranstalten mit Investor Relations Leuten und wir haben gesagt, wir machen eine Ringstraßenrunde. Wir wissen, die ist circa 5,2 Kilometer und sind dann noch in die Herrengasse zum Palais Niederösterreich, wo der Event war, zweimal so circa 300 Meter gelaufen. Und ich habe zum Spaß gesagt, ich schaue zum Schluss auf die Meteranzahl und das ist nächstes Jahr im Tierer-Event im Oktober, dann der ATX stand und 5.950 ist rausgekommen, Meter, die wir da gelaufen sind und das haben wir gestern übertroffen, am Freitag, den 17.
Es ist die schnellste Erholungsrallye nach einer Korrektur der letzten 35 Jahre.
Wow, du, und ich bin so dankbar für Börsegeschichte, du weißt, I'm loving it und danke für diesen
und die
Aspekt.
Und die basiert in gewisser Weise auf einer Marktsteuerung von Herrn Trump.
Ja, herzlich willkommen zum ersten Monthly Main Event auf Audio CD.at. Mein Name ist Christian Drastil und ich bin nicht in meinem Büro, sondern um die Ecke vom Büro in einer Event-Location mit einer illustren Runde und sage mal Hallo Stefan Skopetta.
Hallo, servus, grüß euch.
Servus Stefan, hallo Gregor Rosinger.
Servus Christian, grüß euch liebe Hörer.
Und servus Robert Gillinger.
Auch ein Hallo von mir.
Hallo. Wir haben die Woche spannend, sage ich mal. Ich nenne sie Woche spannend, weil der ATX war zum ersten Mal über 5.900 Punkten in seiner mittlerweile 35-jährigen Geschichte. Wir haben die 100 Milliarden Challenge, wir haben einen Schwerpunkt über Listings und vieles, vieles mehr über Finanzkommunikation, Finanzmarktkommunikation, KI oder Classic Media in diesem ersten Main Event. Ich beginne mit dir, Gregor. Als wir uns vor etwas mehr als 10 Jahren kennengelernt haben, Gregor, warst du noch ein intensiver Beobachter vom Markt im ATX. Ich denke, du beobachtest ihn immer noch. Natürlich, das gehört zu deinem Job dazu.
Selbstverständlich.
Und investieren, wie schaut's da aus?
Naja, du weißt, ich bin ein internationaler Investor. Ich habe immer wieder Phasen gehabt, wo ich auch in Wien investiert hatte. Aktuell sieht man es ja, mein Fokus liegt in London, in Mailand vor allem, aber auch in Deutschland. In Wien bin ich in den geregelten Märkten, also sprich im Prime bzw. im Standard Market nicht investiert, einfach weil mir persönlich an Wien speziell die Direct Markets wesentlich besser gefallen, weil dort wirklich Hidden Champions teilweise für sehr, sehr günstiges Geld zu kaufen sind.
Und da machen wir dann noch einen großen Schwerpunkt dazu, was die Vorteile vom Listing in den Direct Markets betrifft, wo du der Vorreiter bist. Lieber Stefan. Ja, ihr beobachtet in Wahrheit alles. Ihr seid eigentlich bei sehr, sehr vielen Cases dabei. Man spricht nicht so laut darüber, weil es ein bisschen diskret ist, auch euer Geschäft. Aber wie geht es dir mit ATX-Rekord?
Also grundsätzlich sind wir natürlich an allen Märkten dran. Einerseits ja auch, weil wir das auch aus journalistischer Sicht beobachten müssen und in der Kommunikation. Aber Österreich ist natürlich ein spannender Markt, schon 2025 gewesen. Ausgezeichnet gelaufen, traumhaft gelaufen. Kann man ehrlich sagen, also wie die österreichische Fußballmannschaft, also wirklich eine super, super Geschichte. Wie 26 laufen wird, da werden wir noch ein bisschen drauf schauen müssen, weil ich glaube, dass das doch noch immer ein bisschen ein Paradiesmarkt ist, muss man ehrlicherweise sagen. So bunte Vögel und so nimmt man gerne mit dazu, aber nachdem die anderen Märkte momentan sehr abschwingen, muss man ehrlicherweise sagen, ob man da wieder nach Österreich geht, werden wir sehen.
Ihr habt einen Neuzugang, den Christian Raumatka, man kennt ihn von der Erste Group jahrelang, die Stimme der Bank jetzt bei euch, was macht der Christian? Geht's ihm gut? Habt ihr ihn gut willkommen geheißen?
Ja, ausgezeichnet, also erst einmal der Christian und ich haben ja ewig lang zusammengearbeitet, ja. Schon auch, nachdem ich auch sehr lange auch die Erste Bank in der Kommunikation begleite, aber das Zweite ist auch, dass Christian natürlich wahnsinnig viel Erfahrung mit einbringt in der Finanzkommunikation und wir halt auch ein bisschen die Konzernsicht mit dazu bekommen und auch eine hohe Reputation. Also für unsere Agentur ist natürlich ein großer Erfolg, dass er dabei ist und ergänzt uns ausgezeichnet.
Wunderbar, den Bernhard Krumpel dürfen wir auch nicht vergessen. Dazu dann auch noch später, lieber Robert. Ja, wir schauen täglich am Markt, das weiß ich auch von dir natürlich. Ich lese in deinem Börse-Express täglich. Ja, wie geht's dir mit den aktuellen Kursen? Haben wir nicht so ganz auf der Rechnung gehabt, dass wir so hoch stehen, oder?
Also nach den jüngsten Ereignissen, auch geopolitischen Turbulenzen, sage ich ja, ist es fast überraschend, ja, sage ich einmal, dass wir da stehen, ja. Aber wir nehmen es.
Wir nehmen es mit. Natürlich, die Banken nach wie vor stark, die BAWAG erstmals über 150 gegangen, die AT&S ja unpackbar, die scheint ja kein Ende zu finden, obwohl man heute wieder Kursziele
von… Das einzige Kursverdoppler seit Jahresbeginn.
Ja, und im Vorjahr schon die beste Aktie, also ja, Wahnsinn. So, ich spiele nochmal meine Musik, gleich für den ersten ganz, ganz großen Zwischenpunkt. Lieber Gregor, ich habe es anmoderiert gehabt, wir warten auf IPOs, aber wir bekommen Listings und die Listings, die kommen in erster Linie aus deiner Schmiede, sage ich jetzt mal dazu. Sprechen wir darüber, ich glaube, das ist im Markt fast überhaupt nicht bekannt, die Vorteile von Listings für Unternehmen jetzt versus IPO.
Ja, grundsätzlich, man muss vielleicht einmal Folgendes dazu sagen, dass die reinen Technical-Listings nichts Neues sind. Ich bin seit 1985 im Finanzgeschäft tätig, habe in der Zwischenzeit 73 Unternehmen weltweit an die Börse gebracht, über 400 Kapitalmarkttransaktionen erfolgreich umgesetzt. Und in meiner Erfahrung mit über 40 Jahren, ich bin damals mit 19 bei uns in der Familie eingestiegen, ins Family-Business, was immer ein Finanzgeschäft war. Und die Erfahrung war langfristig, dass rund 50% der Unternehmen aus ganz anderen Gründen an die Börse gehen, als die Absicht, Kapital aufzunehmen. Das ist etwas, was in der Allgemeinheit überhaupt nicht bekannt ist. Die Tendenz ist eher steigend. So, deine Frage zielt wahrscheinlich darauf ab, was machen diese 50%, was wollen die erreichen mit einem Börsenlisting? Einer der wesentlichsten Punkte ist die Ermöglichung der Nachfolgeregelung. Warum ist eine Nachfolgeregelung über eine Börse interessant? Man stelle sich jetzt zum Beispiel einen Unternehmer vor, der hat mehrere Kinder. Ein Kind arbeitet im Unternehmen mit, vielleicht schon in der Geschäftsleitung, ein anderes Kind ist beruflich erfolgreich, braucht kein Geld, aber versteht im Prinzip das Geschäftsmodell des Unternehmens nicht, weil ganz andere Ausbildung, ganz ein anderer beruflicher Schwerpunkt. Und dann gibt es den Dritten oder die Dritte, die Geld braucht, weil sie etwas starten möchte. So, der klassische Fall einer Unternehmensgruppe, die aus GmbHs besteht, ist, dass dann entweder entsprechend hohe Kredite aufgenommen werden müssen, dass das eine Kind rausgezahlt wird, oder dass generell die Banken dann sagen, ui, da haben wir aber ein Problem damit, wir brauchen zusätzliche Sicherheiten, oder die Banken kommen auf die Idee und sagen, ja, verkauft doch bitte die Immobilien, die Betriebsimmobilien an irgendeine Leasinggesellschaft von uns und mietet es zurück oder was auch immer. Jedenfalls Faktum ist, in vielen dieser Fälle wird die Wertschöpfungskette zerstört.
Mhm. Und der Unternehmer kann ja auch gleitend aussteigen dann, oder?
Genau, aus dem Unternehmen. Genau, nur die Thematik ist ja, beim Börsenlisting kann er gleitend aussteigen, dort also im Fall der GmbHs nicht. Mhm. Die Wertschöpfungskette kann ich dann erhalten, wenn ich das Unternehmen unter eine AG packe, die AG-Liste, dann hat man nämlich die Möglichkeit, dass das eine Kind das aussteigen möchte, weil eben der zum Beispiel ein Schönheitschirurg ist und eine Schönheitsklinik kaufen möchte. Ein realer Fall, den wir gehabt haben. Das ist
eine gute Idee eigentlich, ne?
Ja, das war eine Maschinenbauunternehmensgruppe, genau. Und der Sohn, der schwarze Schaf, war halt ein junger Universitätsdozent der Medizin und wollte eine Schönheitsklinik. Naja, er hat dann einen Teil seiner Aktien verkaufen können nach dem Listing, damit seine Schönheitsklinik entsprechend auch ausbezahlen können und hat damit auch seine Ziele erreicht. Gleichzeitig ist aber unter der AG die gesamte Wertschöpfungskette halten geblieben, und zwar mehrheitlich im Familienbesitz. Das heißt, diese Unternehmen gehen an die Börse, weil sie Familienunternehmen sind und damit die Wertschöpfungskette im Familienbesitz bestehen bleibt. Das ist ganz etwas anderes, als die meisten glauben. Die meisten glauben, man geht an die Börse und alles ist weg. In Wirklichkeit geht man an die Börse, damit das Vermögen im Familienbesitz bleibt. Ich spreche vor allem von den MTF-Märkten, ja, wo ein wesentlicher Vorteil gegenüber den geregelten Märkten ist. In den MTF-Märkten gilt nämlich das sogenannte Übernahmegesetz nicht. Das heißt, im Erbfall oder im Übertragungsfall von Anteilen, auch wenn die 30%-Schwelle gerissen wird, braucht kein Übernahmeangebot gelegt werden. Und das ist auch der Grund, warum weltweit mittlerweile fast, also wenn man jetzt Börsengänge als Listings und als IPOs zusammen betrachtet, die Musik in den MTF-Märkten spielt. Mhm, es ist spannend. Nicht das Thema der Regulierung, Es ist tatsächlich das Thema des Übernahmegesetzes.
Dann mache ich mal gleich weiter bei dem spannenden Thema. Jetzt ist das Unternehmen an der Börse gelistet und ist dadurch natürlich sichtbar. Da kommen auch die Kommunikationsleute wie der Stefan zum Beispiel dann ins Spiel. Ja, was kann man da tun in Zeiten wie diesen, wo immer neue Medien kommen, immer neue KIs daherkommen? Was tut sich da so?
Ja, das Interessante ist, also nur an der Börse gelistet zu sein, heißt noch nicht, dass man sichtbar ist. Also man muss schon auch sozusagen das mit einer Kommunikation begleiten. Und das muss man natürlich auch sehr breit quasi aufsetzen, also damit man da auch wahrgenommen wird. Also in Wirklichkeit muss man ja auch sagen, selbst die großen Unternehmen in Österreich sind nicht immer wahnsinnig sichtbar. Das kommt noch dazu. Also einerseits haben wir nicht eine sehr große, ausgefeilte Börsen- bzw. Wirtschaftsberichterstattung in Österreich. Es gab ja mal ein Wirtschaftsblatt.
Da waren wir beide dabei beim Wirtschaftsblatt.
Okay.
Na wirklich? Also, ja, mir tut es auch leid ums Wirtschaftsblatt, aber die Styria hat es nicht lieb gehabt.
Genau, aber wie gesagt, das wird oft von den Unternehmen unterschätzt, dass man da halt wirklich auch noch was tun muss. Also das heißt ja auch Medienarbeit, sage ich immer wieder. Also da steckt auch ein gewisses Stück Arbeit dahinter und das wird von vielen schon auch unterschätzt noch. Also große Unternehmen nehmen es ernst, aber bei den kleineren, da wird es schon etwas kritischer, muss ich in Österreich sagen.
Ihr habt im Vorjahr im Q4, glaube ich, ein Riesenunternehmen in einer Riesenlocation, die noch nicht gelistet sind sogar. Wir haben uns gesehen dort, ja. Ich nenne jetzt keinen Namen, das macht man im Vorfeld manchmal dann wieder nicht. Das ist unternehmensbezogen, oder?
Genau, also wir bemühen uns natürlich, die Unternehmen schon davon zu überzeugen, dass sie quasi auch mit einer Kommunikationsstrategie reingehen beziehungsweise auch offensiv kommunizieren. Hat auch damit zu tun, dass man ja auch eine gewisse Reputation über die Kommunikation aufbaut. Also es hilft ja nichts, wenn wir Gutes tun, aber nicht darüber reden, dann wird es nichts. Man muss auch über die Unternehmenserfolge reden und über auch die Strategie. Das ist auch wichtig natürlich für die Investoren in Zukunft. Die möchten ja wissen, wen sie investieren und das wird gerne unterschätzt. Also man spricht nicht drüber, man ist immer, man tut immer herum und. Also da muss man schon noch einiges zulegen, gerade in Österreich.
Mhm. Gregor, ich mache mit dir wieder weiter. Jetzt habe ich dann ein Listing und dann habe ich auch Aktien. Und diese Aktien sind da durchaus auch etwas, mit dem ich etwas tun kann, auch wenn es gar nicht so viel gehandelt werden an der Börse, sondern ich kann die ja auch als meine Währung einsetzen.
Genau, richtig. Also wie du ja weißt, Christian, wir haben als Rosinger Group einige Südtirol-Unternehmen in den letzten 2 Jahren an die Börse gebracht, 3 Stück genau genommen. Und wenn du dir die Register AG zum Beispiel anschaust, ein IT-Unternehmen, ein profitables IT-Unternehmen, was Software as a Service macht und Marktführer in ihrem speziellen Fachbereich ist, die setzen das tatsächlich, die Aktie, sehr intensiv als Übernahmewährung ein. Du wirst, wenn du die Ad-Hoc-Meldungen verfolgt hast, entsprechend gesehen haben, dass es Kapitalerhöhung durch Einbringung von Aktien gegeben hat. Das waren genau solche Themen, wo ergänzende Module, nenne ich es jetzt, die Unternehmen dargestellt haben, die in ihren Bereichen in der Nische auch sehr erfolgreich waren, teilweise ganz und teilweise eben mehrheitlich oder minderheitlich übernommen worden sind.
Lieber Robert, wir haben ja den Aktientag gehabt im Austria Center Vienna, auch mit einer Rollenteilung. Wir haben es gemeinsam gemacht. Ich durfte draußen herumstehen und Schmäh führen und du hast drinnen die ganzen Moderationen mit den Gästen, mit den Vortragenden gemacht, 13 österreichische Unternehmen, gut besucht. Wie hast du die Stimmung im Publikum und die Interaktion der Leute, der Vortragenden da wahrgenommen vor Ort? Was sind deine Mitbringsel aus dem Event?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war noch einmal positiv überrascht. Ich habe gehofft auf eine gute Veranstaltung, aber es war eine sehr gute Veranstaltung. Das Publikum ist sehr nicht bedürftig, willig auf der
Informationssuche. Man unterschätzt die Leute, gell?
Man unterschätzt, ja, absolut. Wirklich vollkommen. Ja. Und man glaubt auch gar nicht, in welch, man könnte jetzt sagen, kleinen Wert relativ viele Leute dann investiert sind. Wir hatten sogar nicht gelistete Unternehmen. Mhm. Auch da gab es sogar Aktionäre im Publikum. Nein, also Fachwissen war vorhanden. Es war überraschend viel Publikum da, aus meiner Sicht. Und quer gemischt, also jung und alt, das merkt man schon.
Wir haben nachher draußen sogar noch Plätze schaffen müssen, wo die Leute dann noch eine halbe Stunde weiterreden haben können mit den Vortragenden, weil die Nachfrage da war. Also das hat mich auch sehr positiv überrascht. Ich gehe wieder zurück zum Gregor und mache weiter mit unseren Listings. Ich war mal bei einer Veranstaltung von dir eingeladen. Wo war denn das schnell? Weißt du das noch?
Ich mache viele coole Veranstaltungen.
Coole Locations in der Hofburg, glaube ich.
Das war in der Hofburg, das war, wo ich den Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe der Seekid im Rahmen der OSCD
gemacht habe. Genau, das war ich so stolz, weil ich ein OSCD-Schild gehabt habe, mit meinem Namen drauf sogar. Und da habe ich mal was notiert. Eine investierte Beteiligungsgesellschaft spart sich für ihre börsennotierten Beteiligungen den Impairment-Test. Kannst du das für die Hörerinnen und Hörer nochmal hervorholen?
Ja, es ist relativ einfach zu erklären. Also wenn jemand eine professionelle Struktur hat mit Beteiligungsgesellschaften, mit Beteiligungsholdings, so wie wir als Rosinger Group haben, dann müssen wir über Beteiligungen, die nicht börsennotiert sind, entsprechend jedes Jahr checken, ob die Beteiligung noch diesen Wert erfüllt, zu dem wir eingekauft haben. Und dafür ist im Regelfall ein einfaches Gutachten erforderlich, was Wirtschaftsprüfer machen. Und dort würde dann auch herauskommen, wenn die Beteiligung weniger wert wäre, wie hoch ist der Wert tatsächlich von dieser GmbH, wie viel muss abgeschrieben werden. So, das Ganze ist relativ kostenintensiv. Ein Impairment-Test von einer Unternehmensgruppe, die 2, 3 Beteiligungen hat. Und das ist üblich, wenn man eine Beteiligung eingeht, dass diese Beteiligungen dann auch Tochtergesellschaft haben. Kostet gut einmal 40.000, 50.000 Euro. Und ich habe in den 80er Jahren wahrscheinlich, hast du das schon irgendwo mal gehört, den Begriff geprägt, wo ich gesagt habe, ich fahre lieber Maseratis und Ferraris selber.
Du hast mir's erzählt, genau.
Ja, und kann sein, ja. Und zahle nicht damit die Wirtschaftsprüfer.
Ja.
Und das denke ich heute auch noch. Und deswegen empfehle ich oder zwinge ich die Unternehmen, wo wir beteiligt sind, an der Börse.
Klingt super. Und wir reden dann weiter nach meiner nächsten Frage an den Stefan. Du bist ja auch als Journalist immer wieder tätig für diverse Medien. Ich bin neugierig, weil ich schreibe jeden Tag drüber, egal ob es jetzt der Robert Gillinger auch, egal ob es jetzt gut oder schlecht ist, wir schreiben drüber. Ändert das was an der Nachfrage an größeren Strecken von großen Medien, wenn der Markt gerade besser ist, oder ist dieses Narrativ nach wie vor gegeben, dass man sich als großes Medium eher freut, wenn die Kurse nach unten geht, dass man schön draufhauen kann?
Naja, grundsätzlich gilt in der Medienbranche immer, wenn es gut geht, hat man natürlich mehr Anzeigen, Buchungen, damit werden auch die Flächen oder redaktionellen Flächen größer letztendlich. Und das führt natürlich auch dazu, dass mehr redaktioneller Content produziert wird, ganz ehrlich. Und auf der anderen Seite, wir sind schon eher bemüht, also ich bin ja eher im Servicebereich tätig, dass wir also positive Nachrichten verbreiten und eben schauen, dass wir Unternehmen quasi nach vorne bringen, die quasi was, die Potenziale haben. Die schlechten Nachrichten überlasse ich sozusagen der Wirtschaftsberichterstattung, also im Hauptblatt, ganz ehrlich. Also, ja. Aber wir sind ja quasi immer in der Geldanlage unterwegs und da muss ich meinen Lesern ja immer mitgeben, wo kann ich gerade investieren. Man könnte jetzt natürlich auch aufs Fallen spekulieren, aber das ist quasi eine eigene Kategorie an Lesern in Österreich, wahrscheinlich nicht einmal 0,5%.
Danke, Robert, dass du da bist eigentlich, weil du wärst ja eigentlich auch in Stuttgart, wenn ich nicht vorher eingeladen hätte zu unserer gemeinsamen Idee.
Das stimmt, ja.
Erzähl mal vielleicht gemeinsam kurz, was wir da vorhaben. Monthly Main Event, da steckt in Monthly, wenn ich es Englisch gut aussprechen kann, schon monatlich drinnen.
Da stimme ich dir doch ganz, ja, wirklich zu.
Ja, wir wollen da monatlich ein bisschen Agenda-Setting auch machen. Aktuell haben wir den ATX-Rekord, aktuell haben wir Zürs. Gerade vorbei, die große Konferenz von RBI und Odo BHF, da haben wir jetzt einen Einspieler vom Gunter Täuber. Ja, wenn wir jetzt zu Zürs kommen, lieber Gunter, spiele ich im Hintergrund auch nochmal die Signature-Musik vom D&D Research Rendezvous, das wir zum 21. Mal machen. Wie gesagt, die traditionelle Investorenkonferenz in Zürs, die ist vorbei. Die hat von 13. bis 15. April stattgefunden. Veranstalter die RBI, also ihr, dann natürlich Odo BHF dabei. Lieber Gunter, gib uns doch bitte ein paar Einblicke in die Stimmung unter den Firmen, den Investoren und wie es euch selbst gegangen vor Ort.
Ja, Christian, erstmal zum Framing. Wir machen Zürs natürlich schon seit Dekaden. Aber durch die Partnerschaft jetzt mit Odo BHF entwickelt sich es noch stärker auch zu einem Dach-Event, was ich sehr positiv finde. Vor allem natürlich auf der Firmen- und Investorenseite, um es nur kurz zu framen. Also über 60 Firmen dort, über 70 institutionelle Investoren und in dieser Zeit über 1000 One-on-One-Meetings. Teilweise natürlich war ich auch in einigen Gesprächen. Also das ist schon eine sehr große Plattform und zeigt auch den Wert so einer Plattform an genau diesem Ort. Was sehr spannend war, es war jetzt keine absolute Panik dort, muss man ganz klar sagen. Und das ist schon spannend, weil letztes Jahr hatten wir Zürs eigentlich nach dem Liberation Day, da war die Panik viel, viel, viel größer. Für viele Firmen ist in Anführungszeichen ein reiner Ölpreisschock ein viel besser planbares und rationaleres Szenario, als wir das mit den Zöllen hatten. Und viele Unternehmen haben sich in gewisser Weise auch vorbereitet. Also Lagerhaltung, Hedging, das ist deutlich strategischer als vor 2-3 Jahren. Und kein reiner kurzfristiger Kostenfokus bei diesen Themen, was sich jetzt auszahlt. Alle denken auch in gewissen Szenarien. Aber was schon sehr spannend ist, viele können bisher Preise sehr gut anpassen, sehr rasch anpassen, was mich auf der Inflationsseite etwas vorsichtiger macht, ja, aber auch eine Akzeptanz von höheren Preisen. Und das macht mich etwas vorsichtiger, dass wir eben nicht doch auf der Inflationsseite einen gewissen Hit sehen werden, aber an sich ein konstruktiverer Blick, als man sich das teilweise vorstellt. Sehr spannend natürlich auch das Thema dann Richtung Deutschland. Wir hatten viele Firmen dort, die Strabag und Born natürlich im Infrastrukturbereich unterwegs sind. Das heißt, die schwachen Wachstumsprognosen, die wir für Deutschland jetzt sehen, haben teilweise auch damit zu tun, dass das Bau- und Infrastrukturpaket etwas in den föderalen Strukturen bisher versandet ist, dass man sich da erst komplett neu aufstellen muss, teilweise Strukturen aus der Wiedervereinigung reaktivieren muss, um das zu handeln. Und natürlich in der Industrie ist man etwas vorsichtiger, muss man ganz klar sagen, weil man sieht, man ist deutlich schwächer unterwegs als 22, 23 in Bezug auf Aufträge, als in der damaligen Krise. Also die Industrie blickt eher, wenn dann noch ein bisschen vorsichtiger auf die Gesamtsituation, aber sonst kein ganz großer Panikmoment. Und sehr spannend, es gibt einige IPOs, vielleicht auch SPOs, die so im Zeitfenster stehen und viele fragen sich, ob es noch ein Fenster gibt bis zu den Midterms oder nicht, mit der Markterholung, die wir gesehen haben und mit dieser doch nicht panikartigen Stimmung würde ich mir doch erwarten, dass da noch einiges kommen kann. Aber es hat sich ganz klar wieder gezeigt, dass der private Sektor eigentlich diese Krise noch relativ gelassen nimmt, was mich ein bisschen stutzig macht. Also ich glaube, der öffentliche Sektor, was man auch so vom IWF-Meeting mitbekommt, ist etwas vorsichtiger. Aber wir müssen natürlich ganz klar sagen, viele Firmenbilanzen sind sehr, sehr solide. Viele Firmen haben sich in den letzten Jahren sehr gut aufgestellt.
Resilient aufgestellt, ja.
Vor allem natürlich große Investment-Grade-Unternehmen, während der öffentliche Sektor natürlich die letzten Jahre nicht ganz so genutzt hat wie der private Sektor. Und das hat man, glaube ich, sehr klar gesehen in Zürs.
Und der öffentliche Sektor braucht ja auch immer Ausreden, warum man nicht performt. Und da kommen solche traurigen Vorfälle natürlich sehr gelegen, sage jetzt ich. Und die Investorenstimmung? Was war so ungefähr das Investorenpublikum? Wie geht's denen? Man muss ja dazu sagen, ihr wart von 13. bis 15. in der ersten Hälfte einer Woche, die ja dann hinten raus nochmal unglaublich stark geworden ist, was ja noch nicht so visibel war zur Wochenmitte. Wie geht's den Investoren, Gunther?
Wie gesagt, viele Investoren haben eine gewisse vorsichtigere Positionierung schon vor dem Konflikt eingeschlagen, was natürlich klar war im Lichte der Marktbewegung der letzten 1-2 Jahre. Und der Konflikt ist ja sozusagen auch nicht ganz, ganz, ganz überraschend gekommen. Keine ganz große Panik und eigentlich auch eine sehr differenzierte Haltung in Bezug auf dieses Thema Private Credit. Weil viele natürlich sagen, also Private Credit, ja, gibt's Exposure, aber man muss natürlich ganz klar auch die Assetklassen hier differenzieren. Also Private Credit Infrastruktur wird weiter sehr, sehr positiv gesehen, ja, und dass es natürlich das eine oder andere Thema, vor allem auf der US-Seite gibt, sehr klar auch angesprochen, aber ich habe auch unter den Investoren keine absolute Panikstimmung gesehen und vor allem nicht auch sozusagen auf der Geldgeberseite, also die ganz, ganz großen Ausflüsse haben wir bis jetzt nirgendwo gesehen, gemäß der Statements dort, was natürlich auch erklärt, warum der Markt das alles bisher sehr rational verarbeitet.
Du wärst nach Stuttgart gefahren. Warst du schon mal in Stuttgart auf der Invest?
Bisher noch nicht. Nein, es wäre mein erster Besuch gewesen.
Ich habe es da verhindert, um Gottes Willen. Aber nächstes Jahr fahren wir vielleicht gemeinsam hin. Machen wir was Gescheites dort.
Na, Deal.
Wo siehst du jetzt letztendlich, als einer, der auch täglich im Aktienmarkt tätig ist, die Trends jetzt im Journalismus auch? Was hat sich bei dir in den letzten Jahren so verändert? Was machst du am liebsten? Bei mir ist der Podcast, ich gebe es zu.
Nein, es ist bei mir schon noch das Tages-PDF eigentlich.
Da habe ich ja die Christine Petzwinkler dafür. Genau.
Ja. Die lese ich dafür täglich.
Genau, und ich lese euch beide, genau. Und da hört man im Hintergrund Servus Christine, ja genau. Journalistisch ja ganz spannend ist ja, dass vor ein paar Jahren, als es wieder Zinsen gegeben hat, plötzlich auch Anleihen entdeckt worden sind, die ja jahrelang überhaupt kein Thema waren, weil es Null- oder Negativzinsen gegeben hat. Wie zieht sich das bei dir so rein, Anleihen? Ich weiß, dass sich das Thema interessiert, aber journalistisch ist gar nicht so leicht, glaube ich, ne? weil es ja doch eine längerfristige Geschichte ist.
Also A ist journalistisch gar nicht so leicht und außerdem kann ich ja kaum ruhigen Gewissens derzeit irgendwo pro Anleihen sein. Wir hatten zuletzt, wenn man das sich anschaut, allein Inflationsrate Österreich 3,2% offiziell jetzt gerade für den März. Die 10-jährigen Renditen bei den Schatzscheinen liegen bei 3,1%. Das heißt, ich habe schon Verlustgeschäft. Es gilt scheinbar wieder Tina. Es gibt keine Alternative.
Genau, there is no alternative. Der Taco ist auch immer wieder vorbei gewesen und ich habe die nächste Überleitung zum Gregor wieder. Die Listing-Geschichte und es gibt ja nicht nur Aktien, sondern die Aktie, die kann ja auch eine Basis für Wandelanleihen sein. Wie kann man das sehen in deinem Geschäft?
Ja, natürlich. Wir haben immer wieder Unternehmen, die wir an die Börse bringen und wo im Nachgang dann entsprechend Wandelanleihen begeben werden. Ich erinnere nur zum Beispiel an die UCO Microshops AG, ein Unternehmen, das wir auch an die Börse gebracht haben. Haben
wir ersten Aktientag dabei gehabt, ja,
mit einem guten Vortrag. Ja, richtig. Und auch die haben mittlerweile eine kleine Wandelanleihe begeben, wo es eigentlich darum gegangen ist, mehr oder weniger eine Kundenbindung für ihr Automatengeschäft darzustellen. Das hat recht gut funktioniert. Es ist immer eine Frage, eine Wandelanleihe, für wen ist es richtig? Wenn ich jetzt eine entsprechende Kundenbindung haben möchte, zum Beispiel kann eine Wandelanleihe spannend sein in bestimmten Marktbereichen, zum Beispiel wenn das Unternehmen nicht weiß, ob sie das Kapital in einigen Jahren noch brauchen wird oder ob sie das Kapital zurückzahlen möchte, auch dann kann eine Wandelanleihe interessant sein. Also es ist ein spezielles Produkt, das Vorteile haben kann, aber nicht für jeden vorteilhaft ist.
Ich darf dir auch noch zum Geburtstag gratulieren, wenige Tage her. Und du hast
Halbzeit.
Und du hast ein Drittel der zweiten Halbzeit, wenn ich das jetzt so hochrechne, bleibst du auch noch in der Firma, hast
du gespürt? Nein, ich bleib länger in der Firma. Du meinst, du spielst
die,
wahrscheinlich.
Die 20 Jahre. Ja, wenn du Halbzeit 60, dann haben wir.
Nein, die 20 Jahre ist erhöht. Ja. Die Hörer wissen das wahrscheinlich, ich bin 60 geworden, also für mich ist das de facto, die erste Halbzeit ist vorbei, Pause gibt es keine, die zweite Halbzeit beginnt noch, dann gibt es die zweimalige Verlängerung und das Elfmeterschießen, weil mein Vorbild ist ja der Erwin Kahn, der mit 109 Jahren… Erwin Kahn, das ist ein amerikanischer Finanzinvestor gewesen, ja, ich weiß, der mit 109 noch jeden Tag in sein Unternehmen hineingegangen ist. Und dann verstorben ist, auch am Arbeitsplatz, nachdem er einen Deal gemacht hat. Und ich sehe das auch irgendwo so vor mir.
Muss aber also, nicht, ohne sterben geht's auch, oder?
Irgendwo wird man sterben müssen, aber im Prinzip diese 20 Jahre, wo ich mich jetzt committed habe, dass ich CEO der Rosinger Group mindestens sein werde oder bleiben werde, liegt einfach daran, weil ich davon ausgehe, dass in 20 Jahren meine Tochter ihre eigene Firmengruppe parallel aufgebaut haben wird.
Liebe Grüße an die Alexandra.
Ja, danke. Genau. Und dann werden wir uns vielleicht überlegen, ob die Rosinger Group vielleicht Gregor Rosinger Group heißt und die alexandrinische Gruppe ist die andere oder sonst irgendwie. Das, da geht es wirklich nur darum, wie werden dann die nächsten 25, 30 Jahre nach den 20 Jahren die Benennung sein.
Mit Verlaub, meine Aussendung, ich habe geschmunzelt, sie passt zu dir, aber es ist auch ein Nachhaltigkeit, da auch diese Visibilität so weit in die Zukunft zu geben. Ne?
Naja, ich komme aus einer Familie, wo das einfach normal ist. Man macht seine Deals bis zum Tod und idealerweise stirbt man nach einem Notariatsakt. Also ich, wenn ich jetzt irgendwo mir was wünschen könnte, wenn ich mir irgendwas wünschen könnte, ja, dann wäre
ich mache nie wieder einen Notariatsakt, weil da stirbt man danach jetzt, ne?
Noch ein Notariat sagt, wenn du denn alle deine Ziele erreicht hast, ja. Und du musst dann nur die Ziele hochstellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, als Beispiel, ja, ich setze mir als Ziel, Rosinger Group ist der einzige Player im Finanzmarkt in Österreich und es ist halt dann schon Raiffeisen übernommen, also das Investmentbanking und das Investmentbanking der Erste Bank auch übernommen und im Firmenbuch eingetragen und das bringt man dann mit 109 oder 110 Jahren der Sekretärin oder der Notar, ja dann hüpfe ich freiwillig in die Kiste.
Ich sage jetzt nichts mehr. Ja. Ein Unternehmen, das du an die Börse gebracht hast, ist die RWT. Und da spiele ich kurz einen der Gründer, den Reinhard Dohr. Er hat mit mir vor einigen Tagen gesprochen und ich höre ihn einfach so gern zu, in Reinhard.
Ich bin der Vorstand von der Firma RWT in Rusbach in Salzburg.
RWT, die RWT AG, da finden wir zum einen die RWT Hornecker und Thor GmbH, ein junges, innovatives Fertigungsunternehmen, Schwerpunkt Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung und des Weiteren Motorkomponenten und Präzisionsteile, unter anderem, jetzt wird es spannend, für die Fahrzeug- und Flugzeugindustrie und für den Motorsport. Und auf der anderen Seite die Marke RWT Power, da kommen die Kunden in den Genuss hochwertiger Custom-Teile für Harley-Davidson. Ende Juni gibt's die offiziellen Zahlen bei euch. Heute schon mal so einen kleinen Vorgeschmack. Das Geschäftsjahr ist beendet, läuft ja bis zum 31. Januar. Wie läuft denn zum Beispiel das Geschäft oder wie lief das Geschäft in Sachen Motorsport?
Motorsport, natürlich, das mit einem unserer Hauptkunden, seitdem haben wir auch mal gespürt, natürlich. Das war klar. Aber wir sind eigentlich zufrieden, so wie wir durchgekommen sind. Das Jahr haben wir ganz gut geschafft und ein paar sehr interessante Neukunden dazu bekommen, auch MotoGP und auch die Harley-Geschichten laufen immer mehr. Das Luft- und Raumfahrt, wo wir vor 4 Jahren gestartet haben mit dem Audit, was wir eigentlich jetzt waren es dann 2 Jahre das erste Audit gehabt haben, da haben wir auch einen ersten tollen Auftrag bekommen, wo auch schon Folgeaufträge winken.
Dieses Thema KTM, ist das abgehakt auch bei euch in den Büchern und auch gedanklich, also nach dem Motto, wir schauen jetzt nach vorn?
Ja, KTM Motorsport war ja nicht von der Insolvenz betroffen, also wir haben kein Geld verloren, aber es ist natürlich auch ein bisschen auf der Bremse gestanden. Andererseits war aber auch, dass alle Teams jetzt die Weiterentwicklung gestoppt haben vom laufenden Motor, weil alles auf den neuen Motor geht, vom 27er, vom neuen Reglement. Und da haben wir aber auch schon die ersten Prototypen-Motoren gemacht. Da haben wir halt 7 Stück gemacht, und aber noch nicht die Großserie, weil da sind auch immer über 100, 120 Motoren fertig wir da im Jahr. Und das kommt aber jetzt auch heuer wieder. Und von denen her sind wir sehr zufrieden, wie alles läuft. Ja.
Dieses Thema Bereich Luftfahrt, Audit hattest du gesagt, da hatten wir auch beim letzten Interview drüber gesprochen. Luftfahrt ist ja ein sehr anspruchsvolles Pflaster, da habt ihr euch drauf begeben, hast du gesagt, erster Auftrag kommen, Nachfolgeaufträge auch schon in der Pipeline. Wie rutschig ist denn dieses Pflaster? Wie fühlt ihr euch dort?
Oh, sehr gut. Wir dürfen da jetzt mal Zylinderköpfe fertigen für einen Flugmotor. Das ist eigentlich schon ein sehr heikles Bauteil. Aber das ist auch unsere Spezialität, der Zylinderköpfe. Man fertigt mir wirklich sehr viele, auch für Porsche, für die ganzen Entwicklungsprototypen, Zylinderköpfe vom 911 kommen eigentlich von uns. Na, das ist für uns eigentlich täglich Brot und da haben wir keine Bedenken. Und
wer ist da der Kunde, für den ihr die Zylinderköpfe macht?
In Österreich eine namhafte Firma, die Flugmotoren produzieren, in der Umgebung von Wien. Also da gibt's noch einen.
Die gibt's ja da wie Sand am Meer, dann sozusagen. Und die waren offensichtlich so zufrieden, dass sie euch schon einen Nachfolgeauftrag jetzt gegeben haben oder in Aussicht gestellt haben? Das habe ich nicht ganz
verstanden. In Aussicht haben wir schon ein paar Teile, ja. Mhm. Da ist natürlich das Ganze drumherum, ist da schon auch ein bisschen Aufwand, die ganze Dokumentation, das müssen wir jetzt auch erstellen. Und da müssen wir jetzt Step by Step jetzt mal, dass das läuft und dass das, dann kommt der nächste Auftrag, ja.
Wie geht's in dem jüngsten Baby, die Custom-Teile für die Harley-Davidson? Wie ist da die Nachfrage? Wie kommt das an am Markt?
Schon sehr gut und wir haben ein super Design. Und ich habe auch Ende letztes Jahr gemeinsam mit einem Freund die Firma Custom Chrome Europe gekauft aus der Insolvenzmasse. Ist in der Nähe von Frankfurt, gibt seit 1970 und das läuft auch schon wieder ganz gut. Und da haben wir natürlich jetzt unseren fertigen Vertrieb und europaweit die Vertriebler, die natürlich auch schauen, die RWT-Bauerteile, dass die an den Mann bzw. Frau gebracht werden.
Um das Ganze so ein bisschen zu verstehen, einzuordnen, wie ist jetzt die Auftragslage insgesamt? Wie kann man das bewerten? Wie groß ist die Reichweite? Welche Ertragsqualität haben die Aufträge?
Ja, wir sind eigentlich wieder recht voll. Vom Stand her, wir haben auch, wie gesagt, Karting geht normal weiter wieder. Und da müssen wir für nächstes Jahr auch schon die Motoren jetzt, die Teile fertigen. Dann haben wir zusätzliche Firmen bekommen. Und auch für die Luftfahrt, der Auftrag ist auch, da müssen wir einige jetzt sehr viele Werkzeuge, Vorrichtungen machen, sind wir voll im Gange. Momentan sind wir komplett voll und die Erträge sind auch, was sich da sehr gut passt, ja, wo wir auch sehr zufrieden und sehr dankbar sind.
Schau doch mal für uns nach vorne. Was für Innovationen werden in diesem Jahr noch kommen oder vielleicht sind schon gekommen? Was gibt's Neues?
Ja, wie gesagt, der Hydraulikventil ist fertig. Da sind wir jetzt dabei, dass wir Projektpartnerfirmen finden. Da, ich war auch mit 2, 3 Firmen dieses Jahr, wo man das dann in den Produkt einbaut. Dann haben wir noch einen speziellen Motor. Den Spitzmotor ist auch ganz vom Wirkungsgrad extrem gut. Das wird heuer fertig. Dann die Harley-Teile haben wir, ganzen Deckel haben wir, super Design erwischt, den Primärtrieb. Das ist auch, kommt gut an. Wir sind für Großteil der Harley-Modelle verfügbar. Und immer wieder interessante Anfragen auch für innovative neue Sachen. Da machen wir auch oft Partnerschaften, wenn wir sagen, ja, wir entwickeln es, machen es Serienreif und dafür gehört uns die Hälfte. Und da es sind oft so Private, die mit wirklich tolle Ideen haben, aber sie das nicht finanzieren können. Und da sagen wir, wenn wir sagen, ja, da sehen wir hohes Potenzial und auch das passt zu uns in die Firma, dann haben wir oft so Vereinbarungen, wir übernehmen die Entwicklungskosten, aber uns gehört dann die Hälfte vom Produkt und wir haben das Vorzugsrecht für die Produktion und Vertrieb. Wir haben auch immer wieder spannende Anfragen, wird nie langweilig. Die meisten können sich das gar nicht vorstellen, man hört nur negative Sachen und so und auch Produktionsbetriebe und aber dass auch schon einigen noch schon sehr gut geht. Die generell, die Leute sind ein bisschen irgendwo so eine negativ miesen Stimmung. Aber ich sage immer, bitte bleibt positiv. Es gibt immer genug Positives, dann kommt das Positive. Das ist wirklich die Message. Leute, glaubst du, wenn man positiv bleibt, ich weiß, es ist oft nicht einfach, speziell rundherum, wenn man so viel Negatives hört. Aber wenn man positiv bleibt, dann kommen mega positive Sachen, wo man nie dran gedacht hätte und nie geglaubt hätte, aber positiv bleiben ist die Kunst in der heutigen Zeit.
Schönes Schlusswort. Es wird nicht langweilig, das Geschäft läuft nicht nur präzise, sondern auch fast schon wieder auf Hochtouren. Dankeschön an Rainer Thor, der Vorstandsvorsitzende der RWT AG. Danke fürs Interview.
Danke, Andreas. Alles Gute.
Ja, RWT, ich glaube 2023 war es, als du die RWT in den Direct Market gebracht hast, Direct Market Plus. Ja.
Ich glaube, dass 2023 war. Du, ich sage da ganz ehrlich, die Daten weiß ich nicht mehr.
Es ist ein typisches Unternehmen, das zur Rosinger Group passt, was Listing-Betreuung betrifft. Ne?
Richtig, ja.
Ja, okay.
Ein klassisches Unternehmen, wo die Technik eine Rolle spielt. Es ist ein profitables Unternehmen, damals schon gewesen, wie wir das entsprechend gelistet haben. Die aktuellen Zahlen kenne ich ja nicht, muss ich dazu sagen. Aber der Reinhard Thor wird ja da entsprechend dann das ohnehin fristgerecht veröffentlicht, wovon ich ausgehe. Aber im Endeffekt Technik, ein Alleinstellungsmerkmal, eine etablierte Unternehmensgeschichte, ein schon längerer Bestand in der Rechtsform einer GmbH zum Beispiel, die ihm dann entsprechend in einer AG eingebracht wird. Das ist das, was zur Rosinger Group passt. Wichtig, das Ganze sitzt irgendwo in Europa, ja, und hat entsprechende Alleinstellungsmerkmale.
Und ein Kumpel vom Reinhard Thor ist der Steve Kehlen, der Stefan Unterweger, und der macht auch immer wieder Jingles für unser Kapitalmarktstimme-Projekt, das ich da mit dem Robert Gillinger gemeinsam habe. Und da hören wir kurz rein, wie der Steve so singt. I was away for too long, coming home to you, coming home to you. Kapitalmarkt, coming home, join us. Ein Unternehmen, das glaube ich jetzt nicht von dir kommt, aber direkt sogar in den ATX Prime gehen will, ist die Emerald Horizon und der Norbert Hofer, man kennt ihn ja als Kontrahenten vom Alexander van der Bellen, Aschknapp ist, glaube ich, in unseren Köpfen allen drin, war vor wenigen Tagen zu Gast und der stellt das Unternehmen ganz kurz vor. der Norbert Hofer, muss ich dazu sagen, dass wir beide einen Podcast machen, ist nicht so ausgeschlossen gewesen, aber dass er Börse People heißt, hätte ich mal vor einem halben Jahr nicht träumen lassen und ich freue mich drüber.
Es geht mir genauso.
Es geht dir genauso, ist dann schnell gegangen, oder? Stell uns das Unternehmen kurz vor und ich frage dich erst nachher, warum dich das so fasziniert und du angedockt bist.
Ich habe das Unternehmen vor einigen Jahren kennengelernt und habe nie gedacht, dass ich dort einmal auch selbst aktiv sein werde. Und da hat mich die Idee fasziniert, dass man mit Thorium große Mengen von Energie erzeugen kann. Und zwar,
ich muss dich unterbrechen, Thorium? Fragezeichen für die Hörerinnen.
Das ist ein Element aus dem Periodensystem der Elemente mit Nummer 90. Wenn man es spaltet, sehr viel Energie freisetzt. Und anders als bei Uran ist es also nicht so, dass nur ein kleiner Teil dieser Energie auch wirklich verwendet werden kann, sondern wirklich auch der Großteil der Energie. Und es ist ein Gamechanger, weil diese vielen, vielen Nachteile, die man kennt aus der Kerntechnik, wir haben ja die Unfälle alle gesehen, auch in den letzten Jahren, weil diese Dinge physikalisch unmöglich sind. In der klassischen Kerntechnik ist es so, dass wir eine instabile Situation haben und durch technische Vorrichtungen man alles tut, damit es nicht zu einer kritischen Kettenreaktion kommt. Und genau diese kritische Kettenreaktion ist dort physikalisch unmöglich. Denn die startet, indem man in das System mit einem Beschleuniger Neutronen einbringt. Und man kann diesen Beschleuniger auf- und abdrehen wie einen Lichtschalter. Das heißt, ich kann das Kraftwerk auf- und abdrehen wie einen Lichtschalter. Und das gibt es bei anderen Modellen nicht. Und es gibt auch keine transuranischen Abfälle. Und das begeistert mich so daran.
Und es dürfte auch andere begeistern. Also in der wissenschaftlichen Bubble habt ihr eine gute Nachricht. Ich habe mich das im Vorfeld ein bisschen eingelesen und wirklich fingers crossed jetzt. Ich bin ja kein Techniker, aber ein Börsemensch und an den ganzen Equity-Stories immer extrem interessiert. Danke mal für die Herleitung von Thorium. Und Thorium jetzt vorgestellt und Emerald Horizon und Thorium, was macht ihr damit?
Naja, das Spezielle ist, dass wir mit dieser Idee kleine modulare Generatoren bauen. In Containergröße wird hier eine Energie freigesetzt von 25 Megawatt thermisch oder 10 Megawatt elektrisch. Und das ist sehr, sehr, sehr viel und das kann skaliert werden. Ich kann 10 Container aufstellen, dann habe ich halt 250 Megawatt und ich benötige pro Container eine Grundfläche von etwa 1000 Quadratmeter. Das heißt, der Container selbst mit dem Generator ist ja unter der Erde. Oben ist nur der Beschleuniger und eine thermische Batterie und eine elektrische Batterie. Das wird eingezäunt, 1000 Quadratmeter.
Zwischenfrage, der muss unter der Erde sein?
Er ist unter der Erde, okay. Damit es auch ganz, ganz, ganz sicher ist. Und das heißt aber, ich habe wenig Flächenverbrauch. Ich brauche auch durch diese vielen kleinen modularen Kraftwerke nicht die vielen Leitungen, die man jetzt bauen muss. Und das ist ganz wichtig für die europäische Industrie, für die energieintensive Industrie. Wir wollen ja nicht, dass die Betriebe von Europa weggehen und dann unter weniger strengen Umweltauflagen irgendwo anders produzieren, die Arbeitsplätze weg sind und wir dann auch die Produkte importieren. Also für Europa ganz wichtig, aber auch ganz wichtig für Schwellenländer und Entwicklungsländer, wo ich dann wirklich irgendwo weiter weg ein Krankenhaus versorgen kann, einen Betrieb versorgen kann, ohne über viele hunderte von Kilometern von einem Kraftwerk Leitungen bauen zu müssen. Also das ändert aus meiner Sicht alles.
Jetzt liest man ja, dass die großen Giganten, also ein bisschen eine Überhöhung großer Giganten, Amazon, Google, die brauchen natürlich Energie en masse. Ist sowas theoretisch oder praktisch ein Produkt, was ihr da forscht und entwickelt?
Das ist es absolut. Die Datencenter brauchen extrem viel Energie und genau solche Datencenter können mit solchen kleinen modularen Generatoren auch versorgt werden.
Wenn ich jetzt auf die Homepage schaue, emerald-horizon.com, wird natürlich in den Shownotes verlinkt sein, sehe ich als Forschungsprojekte zwei Hauptprodukte, ADES und Kerlstor. Womit wollen wir beginnen?
Beginnen wir mit ADES. ADES habe ich schon erklärt, das ist ja dieser kleine Generator, der Energie erzeugt. Okay. Und Kerlstor ist ein Nebenprodukt. Denn um diesen Generator kalt starten zu können, das heißt, wenn der Generator abgedreht ist und dann besteht einige Zeit, muss ich ihn, oder wir wollen ihn auch dann wieder hochfahren können. Und dieses Thorium ist in flüssigem Salz aufgelöst. Salz hat etwas mehr als 600 Grad Celsius. Und das wird natürlich hart nach einiger Zeit und wenn ich das wieder starten will, brauche ich Wärme und auch Strom, beides. Und wir haben hier Wärme und Strom, damit das auch flüssig ist und auch eine Kaltstartfähigkeit gewährleistet ist. Und auch das ist eine Eigenschaft, die etwas ganz Besonderes ist.
Und ich sehe auf der Homepage jetzt Kerlsdorf fertig entwickelt 2026, das ist heuer. Das heißt aber noch nicht Auslieferung an die Kunden,
das, oder? Das heißt, hier entwickelt bei uns im Labor in Graz. Mhm. Und da möchte ich noch eines erwähnen, weil mir das sehr wichtig ist. Wir haben hier einen wissenschaftlichen Leiter, vor dem ich so den Hut ziehe. Ich bin mit ihm im Auto gesessen vor einiger Zeit auf dem Weg von Kärnten zurück. Dr. Müller, wenn man mit ihm spricht, ich habe also selten in meinem Leben einen so gescheiten Menschen kennengelernt. Und das können wir sehr dankbar sein, dass er uns das entwickelt. Und wir haben aber insgesamt ein Team. Wir haben also den Florian Wagner als CEO, mhm, der diese großen Visionen hat.
Das hört man, ich habe ihn in einem
Podcast gehört. Das ist unfassbar. Er ist immer uns schon um 2-3 Jahre voraus und man muss dann schauen, wie man da überhaupt das auch nachziehen kann. Wir haben den Dr. Müller, der das alles auch umsetzt, und wir haben mit dem Philipp Oelzlehmann, der in seinem Bereich als CFO und als Jurist immer schaut, dass die Dinge auch in Ordnung sind, die man umsetzt. Und dieses Dreigestirn, das ist für das Unternehmen sehr wertvoll.
Da soll es noch im Q2 weitergehen. Q2 ist natürlich auch ein Thema, da haben wir die bereits jetzt fertigen Geschäftsberichte, da werden wir es lesen natürlich alles, da werden wir dann noch die Dividendensaison weitersehen. Lieber Stefan, Kommunikation, Geschäftsberichte, war früher mal, glaube ich, ein größerer Faktor als heute, oder täusche ich mich, ist das noch immer ein Riesenthema?
Grundsätzlich ist es noch immer ein großes Thema, also es werden schon noch, also man legt da natürlich große Sorgfalt darauf, also auch von Seiten Unternehmen. Für uns als Agentur sind es natürlich auch spannend. Letztendlich muss man aber sagen, es ist schon ein Mörderaufwand, das zu produzieren. Also man hat doch sehr viele Runden, die man machen muss. Man braucht schöne Konzepte, mit denen man reingeht. Wobei man dazu sagen muss, dass so eine neue Schlichtheit mittlerweile auftaucht.
Das ist eher ein schönes Thema, weil das muss man alles auch, es geht nicht nur um Award-Winning-Sachen, sondern auch um Information zum Glück wieder. Ne? Das ist auch nicht schlecht.
Genau, und ein Thema, das auch immer wieder oder noch wichtiger wird die letzten Jahre, ist natürlich das ESG-Thema, das spielt da mit rein. Also da braucht es auch fundierte Zahlen, Daten und Fakten. Und da tun sich die Unternehmen auch nicht immer wirklich leicht, muss ich ehrlicherweise sagen, weil das ja nicht nur ein paar Zahlen sind, die man damals auf die Schnelle aus der Schublade nimmt, sondern das muss man halt auch vorbereiten. Braucht natürlich auch Tracking, man muss die Zahlen haben, man muss das quasi auch mit eigenen Teams quasi nachher machen. Und letztendlich muss das dann nachher quasi auch im Geschäftsbericht vorkommen und es muss valide sein.
Lieber Robert, wie informierst du dich eigentlich? Lass das auf dich zukommen oder schaust du bewusst einen Geschäftsbericht an?
Beides, aber ich schaue mir wirklich auch manchmal bewusst Geschäftsberichte an, und nur weil du gerade die Nachhaltigkeitsberichterstattung erwähnt hast. Also wer sich da schon einmal durchgekämpft hat, ja, ganz ehrlich, das ist eine dabei. Zumutung. Ja. Ohne dass irgendein Mehrwert dabei ist. Also da sind irgendwelche Vorgaben einzuhalten. Wie sieht denn das aus deiner Sicht in der Praxis aus?
Ja, natürlich lese ich auch Geschäftsberichte, aber ehrlich gesagt, die schiebige Geschäftsberichterstattung interessiert mich nie. Mich interessiert im Prinzip wirklich nur das Zahlenwerk und wenn strategische Themen drinnen sind, vor allem der Lagebericht. Im Endeffekt, ich sehe das ESG-Thema sowieso etwas anderes oder anders als viele andere. Es ist ja allgemein bekannt, dass ich dafür eintrete, dass Rüstungsaktien ESG-fähig sind. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass man in jedem Portfolio eines echten Europäers, der westliche Werte vertritt, 5-10% Rüstungsaktien drinnen haben muss, weil ohne dass man sich verteidigen kann und die Wertegemeinschaft die Werte verteidigen kann, ist im Prinzip jede Gesetzgebung Makulatur.
Da warst du ja einer der Ersten, der dieses Thema eigentlich laut adressiert hat, ne? Dass man Rüstung dabei haben sollte in der Asset Allocation.
Naja, in der Rüstungsbranche bin ich seit Ewigkeiten investiert. Ich kann mich ehrlich gesagt nur an meine Kindheit zurückerinnern, wo ich noch keine Rüstung drin gehabt habe, aber später dann immer. Aber ich war natürlich einer, der das von vornherein, wie dann schon in den 90er Jahren man begonnen hat, mit Nachhaltigkeit und dergleichen. Für mich war dann Nachhaltigkeit eben zum Beispiel Kraftwerksbau. Wir haben ja dann, meine Gattin und ich, ein Panzerwerk in Ungarn übernommen und das in einen Montanmaschinenbauer und in einen Kraftwerksbauer umgeswitcht. Also das heißt, damals hat man schon Rüstung und Nachhaltigkeit verbunden. Und für mich war das nie ein Ausschluss, das eine und das andere, sondern das hat irgendwie zusammengehört zu einem freien Europa, wo man entsprechend die westlichen Werte lebt, ja, und natürlich auch auf die Nachhaltigkeit und die Lebensqualität der Bewohner und der Natur und dergleichen in Europa setzt.
Jetzt muss er nicht unbedingt, und ich komme nochmal auf die Listings zurück, ein Panzer das Ziel sein, was ich kaufen will. Aber ich kann zum Beispiel...
Ja, momentan sind es momentan keine Panzer.
Du kaufst momentan keine Panzer. Nein, aber angenommen, Yacht, Sportwagen, Villa und so weiter. Wenn ich mein Unternehmen verkaufe, dann kann ich mir das alles kaufen. Wenn ich aber an der Börse notiert bin mit Aktien, dann wird es nicht so leicht sein, mir diesen Luxus zu ermöglichen, sondern da gibt es aber auch Möglichkeiten. Ne?
Naja, es gibt natürlich den einen oder anderen Hauptaktionär oder Kernaktionär, der dann sein Aktiendepot verpfändet. Also egal, ob das eine Holding ist oder ob das eine natürliche Person ist, um damit entsprechende Anschaffungen zu machen. Also wenn das eine Holding ist zum Beispiel, dann kann die von ihrer börsennotierten Tochter oder Beteiligung die Aktien verpfänden, um damit natürlich dann zum Beispiel in andere Investments einzugehen. Aber es gibt natürlich auch die Lebe-Männer, Lebe-Frauen, das gibt es ja mittlerweile beides, die ihre Aktien dann verpfänden, um sich einen Sportwagen zu kaufen oder die x-te Villa oder eine Yacht oder was auch immer. Ja? Mhm. Auch das hat seine Berechtigung.
Macht Jeff Bezos ja nicht anders.
Und der Musk macht es auch nicht anders, ja.
Inwieweit muss eine Aktie da liquide und fungibel sein, dass man es gut verpfänden kann, oder ist das Banken-Einschätzungssache ausschließlich?
Es ist im Prinzip die Frage, wie hoch die Bewertungsschwelle ist. Mhm. Wenn eine Aktie relativ illiquid ist, aber entsprechend valide von den Zahlen her, dann wird eben ein entsprechender Abschlag gemacht werden und sie wird mit einer entsprechend niedrigeren Quote angenommen. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber einer von unseren Kunden, die wir an die Börse gebracht haben in den letzten Jahren, auch in Wien, die haben zum Beispiel für weiteres Wachstum in der Holding in einem anderen Geschäftsfeld Aktien verpfändet. Ja? Mhm. Also das, wie gesagt, also keine Spekulationen, es gibt ja viele solche Unternehmen, die wir an die Börse gebracht haben, aber einer hat das jetzt gemacht und die bauen ein anderes Geschäftsfeld eben auf.
Nach Thyrsis vor Stuttgart, heuer liegt sogar ganz extrem knapp beisammen. Das eine ist ein B2B-Festival, das andere ist ein B2C-Festival. Ich glaube, du, Stefan, hast das schon gesagt, die größte Privatanlegermesse in der Dachregion. Ist das für dich jetzt in deiner Profession im Unternehmen oder für dich als Investor ein Thema, dorthin zu fahren?
Als Agenturbetreiber ist B2C eher weniger interessant, muss ich ehrlicherweise sagen, weil wenn wir einen Kundenauftrag hätten, ja, dann schon. Aber nur um sie zu besuchen, macht das weniger Sinn. Da sind bei uns die B2B-Veranstaltungen spannender. Mhm. Letztendlich muss ich aber sagen, wir sind relativ wenig auf solchen Messen, weil es sehr zeitaufwendig ist und wir oft so eingespannt sind, dass wir kaum wegkommen, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Gregor, ist das für dich was?
In Wirklichkeit nicht. Es ist ja so, dass unser Geschäft im Wesentlichen zu einem Zeitpunkt beginnt, wo die Unternehmensgruppe noch nicht in der Form einer AG ist, sondern meist eine Gruppe von GmbHs und GmbH und Co. KGs, einfach nur zur Einschätzung von den 73 Unternehmen, die ich weltweit an die Börse gebracht habe. Und das war nicht nur in Europa, da waren auch Unternehmen in Übersee dabei, waren zu dem Zeitpunkt, wo wir das Projekt gestartet haben, jeweils das Listing, sage ich jetzt, zu begleiten und nur 3 in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft und 70 waren in der Rechtsform von GmbH orientierten Unternehmensgruppen, nenne ich es jetzt. Und wir arbeiten an weiteren Listings und auch die haben wir gestartet in der Rechtsform von Unternehmensgruppen in GmbHs, GmbH-Strukturen, losen Strukturen. Und somit in Wirklichkeit für uns nicht relevant.
Sehr relevant ist die Invest in Stuttgart für 10 börsennotierte Unternehmen aus Österreich. Und da habe ich einen Einspieler jetzt von Eva Reuter. Sie organisiert einen Gemeinschaftsstand dieser 10 Unternehmen auf der Invest in Stuttgart. 17. 18. April 20 und 26 die Invest in Stuttgart. Unter dem Claim: Erleben Sie spannende Nebenwerte hautnah. laut deiner Aussendung, hast du einen Gemeinschaftsstand kuratiert und sprech mal kurz über den bitte. Wer findet sich dort?
Sie haben insgesamt zwei Gemeinschaftsstände. Das eine ist der österreichische Gemeinschaftsstand, der auch in enger Zusammenarbeit mit der Wiener Börse gestaltet wurde. Und das andere ist ein australischer Gemeinschaftsstand. Dort haben wir also verschiedene australische Unternehmen, die sich präsentieren werden. Und auf dem österreichischen Gemeinschaftsstand sind also insgesamt 10 verschiedene österreichische Unternehmen, die sich dort dem Publikum, also Privatinvestoren, aber auch der Finanzpresse, Bloggern, Finfluencern präsentieren werden.
Finde ich ganz großartig. Und ich nenne die 10 kurz aus deiner Aussendung. Die BKS, die EVN, die FACC, die Frequentis, Oberbank, Österreichische Post, Palfinger, POR, Semperit, WIG. Neben den großen üblichen Verdächtigen finde ich unter anderem auch ganz spannend die BKS, Bank für Kärnten und Steiermark, die ein Börsejubiläum heuer feiert und letztendlich auch mit der Investor Relations, ein ehemaliger OMV Investor Relations Manager dort, der Philipp Gladek, durchaus auch in Stuttgart aufzeigt. Das sehe ich sehr positiv, die anderen sowieso auch alle positiv, aber dass ein neues Unternehmen sich da internationale Visibilität auch über diese Möglichkeit sichert, gefällt mir. Ja. Gut, Austria, Australia ist in Wahrheit auch leicht zu merken irgendwie. Und ja, da gibt es sicherlich dann, die stehen ja nicht nur rum am Stand, sondern da gibt es sicherlich auch ein Programm. Was passiert da in den 2 Tagen?
Also wir haben ein, wie wir finden, wirklich tolles Programm aufgebaut, wo es sehr, sehr viele Aktivitäten gibt. Jedes Unternehmen wird sich natürlich präsentieren. Es gibt 2 Präsentationsslots für jedes Unternehmen, einmal am Freitag und einmal am Samstag. Des Weiteren gibt es für die Zuschauer Gewinnspiele, bei denen die Unternehmen mit involviert sind in das Gewinnspiel. Um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, müssen die Investoren Fragen zu den Unternehmen beantworten. Die Antworten gibt es nur am Stand zu jedem Unternehmen. Jeder bekommt einen freien Kaffee für die Teilnahme. Des Weiteren sind wir aber auch aktuell schon im Gespräch mit sehr vielen Finanzjournalisten, aber auch Finfluencern, die Interesse bekundet haben, Gespräche mit den Unternehmen zu führen. Das ist ein weiteres Highlight. Und es gibt Wirtschaftskammer Österreich, ich hoffe, ich habe es gerade richtig gesagt.
Nein, das stimmt schon so, ja.
Wird einen Empfang geben am Freitag. Und dort werden natürlich alle Interessierten entsprechend eingeladen. Das ist ein weiteres Highlight. Und es wird, abgesehen jetzt von den ganzen Präsentationen, die am Stand bei uns stattfinden werden, das sind, glaube ich, insgesamt über 30, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine weitere Präsentation geben, auf der Hauptbühne, auf einer der Hauptbühnen eben zum Kapitalmarkt Österreich. Also das Programm ist pickepacke voll.
Schönes Wort auch gewesen. Ich kann mich erinnern, 2016 und 2019 war ich in Stuttgart, damals in einer Kooperation mit der Deutschen Handelskammer in Wien. Also es gibt da verschiedene Zugänge, wie man diese deutsch-österreichische Freundschaft da irgendwie verstärken kann. Und wenn ich jetzt 10 österreichische Unternehmen, ich habe sie vorgelesen, hier sehe, frage ich mich jetzt ziemlich rhetorisch und jetzt keine Prüfungsfrage an dich, aber sind überhaupt 10 börsennotierte deutsche Unternehmen dort? Weil in meiner Wahrnehmung als Besucher habe ich dort eher Emittenten von Investmentprodukten gesehen, Zertifikate oder Brokerage oder Kryptos oder auch nachhaltige Produkte, aber nicht so die Investor Relations Leute der deutschen börsennotierten Unternehmen. Hat sich das geändert in deiner Wahrnehmung?
Ich weiß es noch nicht genau, wie viele dabei sein werden, aber ich wüsste nicht, dass es einen so großen Stand gibt. Mhm. Es hat im letzten Jahr einige vereinzelte deutsche Emittenten gegeben, die sich dort präsentiert haben. Das waren aber vielleicht 2 oder 3, würde ich annehmen. Viel mehr waren das, glaube ich, im letzten Jahr nicht.
Also ich traue mich mal zu tippen, dass mit den Namen, die wir jetzt genannt haben, mehr Österreicher als Deutsche börsennotierte Unternehmen vor Ort sind, was ja auch eine schöne Geschichte irgendwie ist. Und ich glaube, gerade in einem kleinen Markt muss man sich auch einfach zeigen, um die Visibilität zu bekommen. Und es zahlt auch positiv auf die Handelsumsätze ein, die im Q1 in Wien jetzt um 50% gestiegen sind. Und wir kommen zwar von niedrigem Niveau, aber so eine Steigerung nimmt man natürlich gerne mit. Ja, rund um Stuttgart wird es da auch Medienformate, eigene Medienformate geben, die du produzierst?
Das haben wir im letzten Jahr gemacht. Wir versuchen in diesem Jahr wirklich die Journalisten direkt zu begeistern. Das ist noch nicht hundertprozentig klar, ob wir eigenes Medienformat mit reinnehmen.
So, und jetzt schalte ich live sogar an diesem Samstag, dem 18. April, nach Stuttgart und freue mich, die Eva Reuter und den Stefan Marin von Frequentis, der einer der 10 Österreicher ist, der da dabei ist und auch, glaube ich, ein bisschen federführend da mitgewirkt hat im Vorfeld, hier begrüßen zu dürfen. Grüße euch und herzliche Grüße nach Stuttgart mal.
Ja, schöne Grüße zurück.
Hallo Christian.
Servus, grüß euch. So, ich fange mit dir an, Eva. Ich habe im Vorfeld jetzt hier in dieser Sonderfolge Monthly Main Event eingespielt, was wir vor einer Woche circa aufgenommen haben, wir beide. Ist der Plan so durchgeführt worden, wie Edward da ist, oder hat sich noch was verändert auf der Last Mile?
Also es hat eigentlich alles genauso funktioniert. Es wurde alles genauso umgesetzt. Es gab natürlich ein paar Verschiebungen, wie das so immer mal der Fall ist. Ad-hoc-Meldungen, die dann doch den Vorrang hatten bei einigen Unternehmen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen wurde alles genauso umgesetzt.
Und wir treffen uns jetzt telefonisch mal schon fast am Ende dieser Veranstaltung. Gestern ein Freitag, heute ein Samstag. Wie ist es gelaufen? Wie ist die Stimmung?
Also ich würde sagen, sehr gut. Wir sind sehr begeistert. Es sind wirklich viele, viele Zuschauer da, sehr viel Interesse. Auch für den österreichischen Markt ist sehr viel Interesse da. Der Stand ist voll und sehr viele Rückfragen seitens der Investoren, der deutschen Investoren. Also ich denke schon, wir sind sehr gut zufrieden.
Kurze Frage an den Stefan. Gestern war ja ein ATX-Rekord, so ganz out of the blue noch mit einem starken Nachmittag. An diesem 17.04. an Verfallstag mehr als 500 Millionen Umsatz. Habt ihr dauernd auf die Handys geschaut, auch in Stuttgart, oder blendet man das Tagesgeschehen da weg, wenn man auf einer Messe ist?
Naja, auf einer Messe, die Eva hat sie schon angesprochen, es ist wirklich sehr, sehr viel los. Also die Aktionärinnen und Aktionäre kommen da im Minutentakt eigentlich an die Pulte. Da hat man eigentlich nicht viel Zeit, parallel sozusagen auf die Handys zu schauen. Natürlich hat man mitbekommen, dass der Markt ein bisschen steigt. Aber es ist in dieser, es ist eine sehr, sehr große Halle, wo wir die Wiener Börse und Eva Reuter, Investor Relations, gemeinsam doch einen der größeren Stände hatten in Summe. Da ist auch ein Lärmpegel, den man sich vielleicht jetzt nicht so vorstellen kann, ja. Und da hat man dann eigentlich wirklich, ist man froh, wenn man sich auf das konzentriert. Man darf ja auch nicht vergessen, die Eva Reuter hat ja ein Programm für jedes Unternehmen zusammengestellt. Also jeder hat Unternehmenspräsentationen, Interviews mit Journalisten gehabt. Dann auch natürlich auch Privataktionäre, die dann auch immer 15 Minuten mit einem reden. Also viel Zeit bleibt da nicht. Und also ich kann auch noch sagen, ich war letztes Jahr da, da waren wir 3 Unternehmen, glaube ich, ne? Mhm. Und jetzt haben wir sozusagen mehr als verdreifacht uns, ja, weil du hast ja gerne Zahlen, ja. Mehr als verdreifacht auf 10 Unternehmen. Und aufgrund des verbesserten Standkonzeptes und auch aufgrund der Größe sind jetzt viel, viel mehr Leute da. Also auch da ein Danke an die Alice Kahner und die Eva Reuter als die 2 federführenden Damen, also auch Dr. Reuter Investor Relations und Wiener Börse. Und das hat schon sehr, sehr gut funktioniert. Und da hat man jetzt eigentlich auch nicht mehr viel Zeit, sich jetzt mit dem Tagesgeschehen, wenn man so möchte, zu befassen.
Wir telefonieren ja jetzt nicht vom Messebereich direkt, sondern ihr seid in eine extra Kammer gegangen, weil es ja da unglaublich laut war im Hintergrund. Die Eva ist auch schon ewig dabei, natürlich in Stuttgart. Geht das in Richtung Rekordbesuch, Eva?
Es ist definitiv nochmal deutlich besser besucht als im letzten Jahr. Das bekommen wir auch rückgespiegelt von einigen anderen Mitaufstellern, die sagen, dass das in diesem Jahr schon wirklich eine tolle Besucherzahl ist. Wir müssen mal nachher schauen, was die offiziellen Besucherzahlen sagen, aber wir sind sehr zufrieden.
Jetzt noch eine Frage an den Stefan. Wie gut vorbereitet siehst du die, nehme ich an, vorwiegend deutschen Besucherinnen und Besucher auf der Invest in Stuttgart, jetzt was euch österreichische Unternehmen betrifft? Sind die neugierig First Impression oder kommen die schon mit einer Information zu euch, dass sie euch kennen?
Also ich würde sagen, zwischen 10% und 20% kennen uns schon, kennen auch die Unternehmen und haben dann auch schon, schreiben sich dann auf, wann die Präsentationen sind. Also sind so Kurzpräsentationen von 20 Minuten, stellen dann auch schon teilweise während der Präsentation Fragen oder nachher. Und für die anderen ist es, glaube ich, auch eine Entdeckung, weil die Invest Stuttgart, da waren früher auch einmal Unternehmen aus dem DAX, S-DAX, M-DAX sozusagen vertreten. Und jetzt war es aber so, dass wir 10 plus ein paar andere Unternehmen, ja, die jetzt auch, also ich würde sagen, in Summe haben sich vielleicht 30 Unternehmen oder so tatsächlich vorgestellt, ja, und viele der Ausstellungsfläche ist jetzt von Dienstleistern belegt worden, ne? Also Banken, Trading-Anbietern und so weiter, also dass da Unternehmen sich selber vorstellen, muss man dann auch immer mal mit dazu sagen, was seid ihr, was verkaufst du, ich verkaufe einmal gar nichts an dich, ja, oder an Sie, lieber Besucher, sondern wir sind ein Unternehmen, wir sind eine Aktie und du kannst dich hier direkt über die Aktie informieren, ja. Und ich glaube, das wird sehr gut angenommen, weil das natürlich etwas anderes ist, als wenn ich von einem Trader höre, dass ich einen ETF oder was auch immer kaufen kann, wo dann eine bestimmte Aktie drinnen ist. Ja. Es gibt ja viele Trader und auch viele Dienstleister hier, die sagen, ja, es ist gut Stockpicking und Einzelaktien als Beimischung und so weiter. Ja. Aber die aktuell, also das Feeling, eine Aktie dann so, oder ein Unternehmen direkt reden zu können, das gibt es ja da vielleicht auch im Vergleich zur Gewinnmesse oder so nicht so. Und deswegen schlagen wir da schon einmal heraus, dass sich das Unternehmen oder die Unternehmen selber auch einmal vorstellen.
Jetzt bist ja du, Stefan, mit der Frequentis öfters präsent in Österreich, auch nehme ich an, auch international, aber nicht so oft B2C international. Wie würdest du das Publikum vergleichen mit einem typischen österreichischen Messe- oder Börsentagspublikum? Sind das in etwa der gleiche Schlag Menschen freundlich gemeint oder gibt es da doch Unterschiede in der Altersstruktur, Gender und so weiter? Wie nimmst du die Besucherinnen wahr?
Also ich habe jetzt auch nicht die offizielle Besucherstatistik, aber ich glaube, ich habe einmal gelesen vom letzten Jahr, da haben sich, glaube ich, 20% oder 30% Frauenanteil einmal ausgewiesen, weil die wissen ja von den Leuten, wer sich anmeldet. Also jeder hat ja auch seinen Namensschild und so.
Ja.
Also es sind personalisierte Tickets.
Ja. Was, der Besucher hat ein Namensschild? Die Besucherin, ja, das ist schön.
Das ist Besucher, ja, okay. Die ein Namensschild haben. Ich glaube, das kommt daher, dass dann irgendwas gesponsert haben oder so, ja. Mhm. Also einige haben wirklich, also viele haben Namensschilder gehabt, ja. Also auf dem Ticket halt oben. Soweit ich das, vielleicht waren es auch nur Aussteller, weiß ich nicht, aber ich habe mich jetzt mit den Farbcodes noch nicht auseinandergesetzt. Aber also würde man sagen, 30% Frauen. Und jetzt im Vergleich zu einer durchschnittlichen Hauptversammlung in Österreich ist der Schnitt sicherlich, also deutlich jünger. Ja, deutlich jünger. Viele kommen auch mit ihren Kindern und so jetzt am Samstag, ja, her, also Kindern von, weiß nicht, 6, 10, 14, und dann entsprechend auch viele Jugendliche, die daherkommen. Wir haben auch einige Leute gesehen, die an dem Freitag, was ja ein normaler Arbeitstag war, wo die gesagt haben, nein, ich habe jetzt freigenommen, einen Urlaubstag genommen. Und bin hier zur Messe gefahren, weil mich das Thema so interessiert und ich am Samstag was anderes mache oder am Samstag mehr los ist. Also es gibt auch Leute, die sich tatsächlich dann einen Urlaubstag nehmen. Also echt, echt interessierte Leute, ja. Mhm.
Noch eine Frage an die Eva. Du als Veranstalterin, da irgendwie als Checkerin von dem Stand auch, wirst du da von deutschen Besucherinnen manchmal gefragt, warum du das für Österreicher machst als österreichische Corporates und warum du nicht die Deutschen fragst? Weil ich denke, für Deutschland wird so einen schönen Gemeinschaftsstand auf der eigenen Messe ja gar nicht geben.
Das ist richtig. Einen Gemeinschaftsstand für Deutsche auf einer deutschen Messe gibt es bisher nicht. Das ist möglicherweise etwas, was wir mal überlegen könnten für das nächste Jahr. Wir werden manchmal schon gefragt, warum sich denn die österreichischen Unternehmen präsentieren. Aber ich denke, ein Großteil der Investoren, die da sind, sind doch so geschult, was die Funktionsweisen und Strukturen des Kapitalmarkts angehen, dass denen klar ist, dass natürlich auch österreichische Unternehmen ein Interesse daran haben, sich dem deutschen Publikum zu präsentieren. Unter anderem gibt es ja sehr viele auch ausländische Unternehmen, vor allem auch kanadische Unternehmen, die sich auf der Invest oder überhaupt dem deutschen Publikum insgesamt präsentieren. Und daher ist das jetzt nicht so ungewöhnlich aus Sicht der meisten deutschen Investoren, wenn ein Unternehmen, welches nicht aus Deutschland kommt, sich den deutschen Investoren präsentiert.
Und die Frage noch an den Stefan. Du hast mit der Frequentis sicherlich auch schon Einzelstände aufgebaut und bist mit deinen Kolleginnen und Kollegen dort gestanden. Einzelstand Unternehmen versus Gemeinschaftsstand. Ich sehe persönlich, sage ich mal, viele Vorteile in einem Gemeinschaftsstand. Was sagst du dazu?
Nein, auf alle Fälle. Ich meine, die Infrastruktur, wir haben einen sehr, sehr guten Barista. Ja. Mhm. Also wir haben auch so ein Gewinnspiel.
Gemeld mal einen durch, schnell. Einen Barista. Nein, Scherz beiseite. Ja, genau.
Ja, also wir können dann gerne den Sound dazu schicken. Ja,
genau.
Nein, der ist wirklich, also mit zwei Kaffeemaschinen. Nein, wir haben so ein Gewinnspiel gemacht, wo die halt ein paar Fragen, also ganz einfache Fragen zu den jeweiligen Unternehmen beantworten müssen, also drei Stück. Ja, immer so nach den Unternehmen verteilt. Und dann dürfen sich die Leute einen Kaffee sozusagen beim Barista holen. Also Gemeinschaft hat ganz klar einen Vorteil. Ja, du bist viel größer, hast viel mehr Möglichkeiten. Es ist super ausgeleuchtet. Du hast gesehen auf dem Foto, da von oben ist noch einmal Wiener Börse beteiligt und die Unternehmenslogos und so weiter abgebildet. Also auf alle Fälle, ja. Weil wenn bei mir, gerade bei meinem Stand, ich sitze, steht daneben jemand, und es ist halt nur noch mal so in der Einkaufspsychologie nachgewiesen, wenn schon jemand dort steht, dann kommen auch andere Leute hin, ja. Mhm, also ja. Vor dem ist das natürlich, und natürlich das Aha-Erlebnis, und auch sagen für die Deutschen ist, ich wusste gar nicht, also nach der Präsentation, ich wusste gar nicht, was für wichtige Sachen ihr macht, ja. Also etwas jetzt frequent ist in der Flugsicherung oder Polizei ist, oder ich sage jetzt Ballfinger mit den Kränen und so weiter, ja. Oder sind bei die ganzen, Gummisachen oder Por, wie viel Por hier baut, ja.
Du musst aufpassen, also da, dass niemand vergisst, Geld. Nein, ich werde
es nicht. Nein, das kennen wir schon alle auf.
Ja, ja, Bank, genau.
Bank, Bernd von Steiermark, Oberbank, ja. VIG, EVN, ja.
Genau.
Also das sind, ich glaube, das haben wir in Summe alle. Also da ist dann schon durchaus Interesse da, weil natürlich diese Unternehmen auch belegen können, dass sie jetzt nicht nur auf die Alpenrepublik, wie die immer wieder so schön zu Österreich sagt, sondern eben auch für Deutschland interessant sind.
Mhm. Ich würde mich erfreuen. Entschuldigung, wollte nicht unterbrechen. Ich würde mich erfreuen, wenn die BKS und die Oberbank auch fließend gehandelt werden würde. Das werden wir heute und hier nicht in diesem Kreis jetzt entscheiden. Aber ihr könnt es ihnen ausrichten auf jeden Fall. Das wäre schon schön, wenn wir den Fließhandel und den ATX Prime noch verstärken könnten. Und die letzte Sache noch. Ich habe vor kurzem jetzt mit Gunter Täuber auch für diese Folge gesprochen. Ein bisschen Replik zu Zürst, Otto, BHF und RBI. Die Stimmung unter den Institutionellen, unter den Big Guys and Girls, sage ich jetzt einmal, die war durchaus okay. Wie ist die Stimmung der Anleger jetzt insgesamt? Geopolitisch schaut es ja weiter ziemlich wahnsinnig aus, aber ATX oder S&P und so weiter sind ja durchaus auf Rekordniveau. Wie gehen die, haben die Angst oder sind die bullish oder was spürt ihr da so ungefähr raus? Wer antworten mag?
Ich würde sagen, beides hört man so ein bisschen. Es gibt natürlich jene, die aufgrund der geopolitischen Lage durchaus ja etwas verunsichert sind. Man sieht auch ganz klar, dass es nach wie vor einen Trend zu Gold und auch Goldaktien sicherlich gibt. Der Trend ist sicherlich auch da. Mhm. Das Thema Sicherheit ist natürlich auch wichtig. Da kommt natürlich Frequentes dann auch wieder rein. Dann gibt es aber natürlich auch jene, die sehen, dass sich die Märkte wirklich auch teilweise wirklich gut laufen und dann auch sehr bullish sind. Also ich würde sagen, es gibt einen breiten Mix der unterschiedlichen Wahrnehmungen. Wenn man sich dann nochmal die Unternehmenspräsentation anschaut, wir sind ja nicht die Einzigen, die Unternehmenspräsentationen anbieten, dann sind die meisten Unternehmenspräsentationen doch recht positiv gestimmt. Mhm. Also auch die Referenten scheinen da eher positiv gestimmt zu sein.
Wunderbar. Ich sage auch immer, Viva Asset Allocation, jeder soll sich seinen Mix zusammenbauen, wie es passt, und da gehört auch Gold und so weiter sicherlich auch dazu. Ja, das wäre es einmal von meiner Seite. Die Folge wird heute Abend am Samstag, den 18. April, im Hauptabendprogramm um 20.15 Uhr gesendet, ist dann natürlich noch jederzeit nachkonsumierbar auf audiocd.de/Spotify und Co. Einen lieben Gruß bitte, richtet mir an die anderen Österreicherinnen und Österreicher aus, die das hier mit möglich gemacht haben. Und danke, dass ihr mir telefonisch da einen super Content für die Sonderfolge geliefert habt. Tschüss einmal von meiner Seite, gell?
Ja, danke auch von meiner Seite. Ich wurde gefragt auch, und da kommst du dann auch ins Spiel, Christian, ob es nicht einen ETF nur für Österreich oder so gibt. Und ich habe gesagt, danke. Wird es wahrscheinlich auch geben.
Gibt
ich bin jetzt kein ETF-Experte, aber es gibt das Wikifolio.
Genau.
Und da habe ich an einigen hinausgeguckt, das Wikifolio Austria 30 Private IR, richtig? Ich hoffe.
Ganz richtig, ist wenige Wochen alt und ich habe es mal gesiedet und es wird von Wikifolio gesponsert, insofern, indem auf die ganzen High Watermarks verzichtet wird und auch die Zertifikategebühr nur 0,1 ist. Es ist ein bisschen eine Hommage an den Heimatmarkt Österreich von Wikifolio. Und für mich auch, also ich bin da der Gestionierer, gleichgewichtet, die Frequentis ist drin. Ich habe nachgeschaut, 7 dieser 10 Unternehmen sind hier drinnen, die hier in Stuttgart Stuttgart präsent sind und da kann man gleichgewichtet investieren. Also es gibt kein Fondsmanager-Risiko, sollte ich mal schlecht aufgelegt sein oder sonst irgendetwas. Die Gleichgewichtung spielt vor allem der zweiten Reihe den Unternehmen außerhalb des ATX, die starken ATX-Prime-Werte, in die Hände, weil den ATX, den kann man eh kaufen. Und das ist eine Alternative halt, wer es mag, /Risikohinweis. Danke, dass du das angesprochen hast auch.
Gerne, gerne, ja.
Vielleicht von meiner Seite noch eine interessante Statistik.
Gerne.
Wir vergeben ja die Gewinnkarten und nur jeder, der eine Gewinnkarte ausfüllt und muss dabei Fragen zu den Unternehmen aus Österreich beantworten, bekommt kostenlos einen Kaffee. Und wir haben alleine gestern knapp 900 Kaffees ausgegeben. Der Barista war etwas erstaunt, musste permanent Kaffeebohnen nachbestellen. Und wir gehen davon aus, dass es heute nochmal mehr sein wird, weil wir heute nochmal mehr Leute am Stand sehen.
Und der Stefan weiß ja auch, dass ich nicht nur Zahlenmensch bin, sondern auch kindisch. Und ich verlange jetzt bitte noch ein Audio-Sample dann von der Barista-Maschine einfach durchgemeldet. Und das spiele ich dann auf jeden Fall nachher noch ein. Danke euch beide, gell? Und liebe Grüße an alle anderen.
Danke, ja.
Ciao, ciao.
Danke.
Tschüss. Ciao, ciao. Und dann möchte ich da in diesem Monthly Main Event auch noch die 100 Milliarden Euro Challenge reinbringen. Es geht ums Jahresvolumen im Handelsumsatz an der Wiener Börse. Wir hatten zuletzt 100 Milliarden im Jahr 2008. Mehr als 100 Milliarden im Jahr 2007 war der Rekord. Und seitdem sind wir immer deutlicher drunter gedümpelt, jetzt wieder aufgeholt. Und im ersten Quartal haben wir 24 Milliarden gehabt. Wenn man das hochrechnet, sind wir auf 96. Und das zweite Quartal hat relativ stark begonnen. Gregor, du schaust auf die Märkte natürlich hin, auch auf dem österreichischen Markt. Wie wichtig ist die Liquidität für den kleinen Markt?
Man muss das unterscheiden zwischen den Marktsegmenten und den Unternehmen. Wenn man in die Mainstream-Märkte geht, in den Prime-Market, wenn man in den Standard-Market schaut, dort ist es so, dass die Liquidität doch im Wesentlichen auch über Market-Maker gestellt wird. Dort ist sie wichtig, weil dort Investoren sind, die relativ schnell reinsteigen möchten und relativ schnell wieder aussteigen möchten. Wenn ich in Unternehmen investiere, die größere Unternehmen sind, dann ist es so, dass das im Regelfall größere Beteiligungen sind. Da brauche ich sowieso viele Tage oder viele Wochen, dass ich entsprechend reinkomme und mir mein Portfolio aufbaue auf den Zielwert. Und beim Aussteigen ist genauso. Also genau genommen, wenn man es professionell betreibt und strategisch betreibt, so wie es wir machen, ist auch in den geregelten Märkten es mehr oder weniger sekundär, wie hoch die Liquidität ist. Und wenn ich es auf die Direct Markets oder Direct Market Plus speziell betrachte, ich sehe das Ganze als Vereinfachung, wenn man sich den Impairment-Test spart, aber in Wirklichkeit ist es mir völlig egal, wie hoch dort die Liquidität von meinen Investments ist, weil ich suche mir dann, wenn ich irgendwo raus möchte und ich einen signifikanteren Anteil habe, sowieso jemanden als Counterpart für einen Block-Trade.
Mhm. Robert, glaubst du, schaffen wir es, die 100 Milliarden? Der Trend, der ist mal mit 24 Milliarden um 45% höher als im Vorjahr verglichen jetzt einmal. Glaubst du, dass das so bleibt oder wird das wieder mühsamer werden im Sommer, wenn wir Fußball-WM haben?
Die Frage ist ja, ob wir es überhaupt anstreben. Denn wann haben wir denn solche Spitzen? Ja. Alle 2008. Vielleicht haben wir es heuer, aber hoffen tue ich es eigentlich nicht.
Wir haben in Wahrheit zu wenige Titel, die halt in diesen passiven Investmentprodukten drinnen sind. Und da hat sich natürlich auch eine Bubble ein bisschen aufgebaut. Das ist meine Meinung. Wie siehst du das? Haben wir eine ETF-Bubble momentan?
Ja, wir haben sicher eine Art von ETF-Bubble oder ist irgendwie anzunehmen. Allein, wenn man schon, und das ist ja positiv zu sehen, aber wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt und Handy, noch dürfen sie ja, Handy-usende Jugendliche betrachtet, die teilweise in solche ETFs investieren. Mhm. Wie schon gesagt, gut zu investieren, aber da haben wir eine Art Bubble, das kann nicht sein. Außerdem, ich finde diesen Nachteil, den sie gegenüber von Fonds haben, mit der Nicht-Maximalbeschränkung einer der Gewichtung, finde ich auch für die Asset Allocation der vielleicht nicht so erfahrenen Anleger dann kontraproduktiv.
Ja, also ETFs finde ich grundsätzlich eigentlich ein sehr gutes Instrument, um an der Börse zu investieren, vor allem für Einsteiger, ganz ehrlich, und auch für Otto-Normalverbraucher, weil man relativ einfach in breite Märkte einsteigen kann und damit auch das Risiko beschränkt. Ich verstehe schon, dass sowohl die Fondsgesellschaften, Banken und so weiter das nicht so gerne haben, weil die Ausgabeaufschläge bei eben aktiv gemanagten Fonds natürlich höher sind. Aber wenn da die Gebühren ein bisschen runtergehen würden, nachher wäre das vielleicht auch eine bessere Alternative zu den ETFs, kann man sagen. Aber ich glaube, es braucht halt eine Mischung aus beidem.
Hast du jemals eigentlich einen Fonds oder einen ETF gekauft, Gregor, oder machst du alles aktiv selbst?
Ich könnte zurückfragen, Fonds, was ist das? ETF, was ist das? Nein, Spaß beiseite, ich weiß natürlich, was das ist. Nein, habe ich nicht gekauft. Ich bin natürlich auch in einen REIT investiert, dass man entfernt das Fonds betrachten könnte. London Metric Property PLC, aber das ist was Richtiges.
Für die echten Hortenhund ist das, ne? Wir kommen dann schon langsam zum Ende dieses ersten Monthly Main Events, aber der Stefan zeigt so ein bisschen auf. Ich glaube, du hast noch eine Frage.
Ja, genau. Also mich würde interessieren, wie ihr zu euren Renditezielen kommt oder was ihr für Erwartungshaltungen habt,
wenn die
ihr
Frage, Unternehmen... schau den Gregor an, ja.
Ja, genau. Ich hätte den Gregor. Kopfkino. Also an den Gregor noch einmal die Frage, wie ihr da rangeht. Also bei euren Investments, die ihr dann nachher auch an die Börse bringt. Wie kalkuliert ihr das? Was ist eure Erwartungshaltung? Wo muss das immer landen, damit es für euch interessant ist?
So, die Situation ist die, wir investieren ausschließlich eigenes Kapital. Keine externen Investoren, wir sammeln keine Investorengelder ein. Das bedeutet, ich betrachte viele von diesen Projekten strategisch bzw. industriell. Und das sehe ich natürlich auch immer wieder und ich schaue mir das auch ganz genau an, dass es Synergien zum Beispiel in der Wertschöpfungskette mit anderen bereits bestehenden Beteiligungen und dergleichen geben muss. Und wenn man sich meine Finanzinvestments anschaut, und du kennst wahrscheinlich den Rosinger Index Roskex, der am 01.01.2015 mit 1000 Punkten gestartet ist, jetzt bei 4750 ungefähr steht, wenn du das linear runterrechnest, dann kommst du irgendwo in einer Größenordnung von 25-30%. Habe noch nie ein negatives Jahr gehabt, muss ich auch dazu sagen, das sind aber nur die Finanzinvestments. Bei dem, wo wir wirklich industriell Konzernstrukturen bauen und das Ganze dann listen, da sind auch mehrere 100% drin.
Das heißt, man kann sich bei dir beteiligen?
Nein.
Leider nicht?
Nein, ich bin froh, wenn ich mein Kapital dort anbringe.
Also nicht so wie Berkshire Hathaway wäre zum Beispiel?
Nein, wir sind das Gegenteil davon. Wir haben auch keinerlei Finanzverbindlichkeiten, keinerlei Bankschulden, keinerlei Anleihen emittiert. Das heißt, also wir sind total eigenfinanziert mit dem Kapital von meiner Familie und von mir. Konkret hauptsächlich von mir, weil in Summe habe ich 87,5% Anteile konsolidiert durchgerechnet. Wir sind ein deutscher Finanzkonzern. Meine Familie ist seit 1530 im Finanzgeschäft tätig. Da hat sie natürlich schon was ansammeln können.
So, wir sind jetzt tatsächlich in diesem ersten Monthly Main Event in der Schlussrunde. Den zweiten, da haben wir schon einen fixen Termin, das wird nämlich am 21.05. aufgenommen, da ist der Wiener Börsepreis und da werden wir am Nachmittag mit ein paar Leuten sprechen und am Abend werden wir dann die Sieger interviewen. Ich glaube, du bist in der Jury, Robert, auch, oder?
Ja, das stimmt.
Wer hat einen
Journalistenpreis oder so? Das darf ich nicht sagen.
Ich bin nämlich nicht in der Jury.
Habe ich dafür gesorgt?
Hast du dafür gesorgt, dass ich nicht in der Jury? Ich hätte meine Favoriten, aber ich nenne sie nicht und die haben ja nicht immer andere gewonnen. Aber wie bist du zufrieden mit dem historischen Winner-Table bei diesem Main-Event der Wiener Börse?
Ich tippe meistens daneben.
Du tippst meistens daneben, ja. Dann glaube ich, sind wir eh der gleichen Meinung. Das übernächste Monthly Main Event, das nächste Wiener Börsepreis, ist dann der Zertifikate-Award, der heuer zum 20. Mal ausgetragen werden wird. Das wird noch im Juni dann stattfinden, gleichzeitig zur Fußball-Weltmeisterschaft. Und die letzte Frage an alle ist, wer wird Weltmeister? Gregor?
Schwierig zu sagen.
Das ist die Frage, die er nämlich nicht beantwortet jetzt. Oder doch?
Na, ich habe gesagt, schwierig zu sagen. Ich gebe die Frage weiter.
Ich kann nur sagen, dass mein Herz blutet. Also ich bin ja halber Italiener.
Und die kommen ja vielleicht noch rein irgendwie. Ne?
Ja, aber es war ein Desaster in Wirklichkeit. Muss ehrlich sagen, also ich habe zwar noch ein schönes Trikot, wo sie dabei waren und jetzt habe ich schon ein paar Mal nicht anhaben können. Ich hoffe, es passt mir überhaupt noch.
Deswegen sind sie ausgeschieden, weil es dir nicht mehr passt.
Ja, genau, das kann sein.
Nein, Spaß beiseite. Nein, aber Italien ist immer ein emotionaler Favorit. Und was Österreich, siehst du Chancen?
Doch, Österreich begeistert mich.
Ja, ganz das ehrlich. Ist so.
cool. Ich war lange Zeit sehr negativ, muss ich ehrlich sagen, aber in den letzten Jahren ist das eine super Mannschaft geworden.
Ja.
Also sie spielt mit wahnsinnig viel Herzblut und also ich würde mich wirklich freuen, wenn wir sehr weit kommen. Weltmeister war es jetzt. Also,
nein, das ist ein bisschen übertrieben, aber, ja. Also, aber man darf sich ja nach der Decke strecken.
Nein, aber dass sie dabei sind, das ist schon mal super, oder? Das muss man ehrlicherweise sagen.
Nachdem das bis dahin so und so jeder vergessen hat und nachdem Italien nicht dabei ist, können sie uns ja nicht schlagen oder rauswerfen. Also ich sage einfach Österreich.
Du sagst Österreich und das nehme ich jetzt wirklich als Schlusswort. Und die Musik, die fetzt. Das war der erste Monthly Main Event für den April 2026. Vielen lieben Dank an Gregor Rosinger.
Gerne.
Vielen lieben Dank an Robert Gillinger.
Ich danke.
Und an den Stefan Skopetta natürlich. Danke. Grüß euch. Ciao, ciao.